Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole, es ist an der Zeit, erneut über China zu sprechen. Die EU wird nun Zölle gegen chinesische E-Autos erheben. Die Argumentation ist fadenscheinig. Die europäischen Länder benötigen ja dringend günstige E-Autos. Deutsche und französische Anbieter hinken weit hinterher und legen ihren Schwerpunkt ohnehin lieber auf Oberklassewagen. Aber chinesische Autos will die EU trotzdem nicht. Nicht wegen der Menschenrechte oder wegen der angeblichen Wettbewerbsverzerrung. Vielmehr möchte man so doch den Aufstieg Chinas ausbremsen und setzt damit eigentlich einen Protektionismus in Gang, den einst Donald Trump ins Leben gerufen hat.
Genau, und den damals alle für völlig verrückt erklärt haben. Wer noch halbwegs eine Tasse im Schrank hat, der wird ja aber merken, dass diese Behauptung der Politik, die ökologische Transformation sei wahnsinnig wichtig, dass die offenkundig nicht mehr sonderlich ernst genommen wird von den Politikern, sonst würde man nicht diese Politik fahren. Über den Unsinn des Protektionismus haben wir in mehreren Folgen bereits gesprochen. Heute wollen wir uns stattdessen ansehen, warum China überhaupt derart konkurrenzfähig geworden ist. Also wir haben ja schon mal ein bisschen gesprochen über die Öffnung Chinas zum Weltmarkt, über die Politik von Deng. Und jetzt soll es aber darum gehen, wie gegenwärtig Chinas Wirtschaft organisiert wird, was sich da so in den letzten ein, zwei Jahrzehnten noch verändert hat, wo die Strukturen oder wie die Strukturen aussehen, wie es um die Machtverhältnisse bestellt ist. All das wollen wir heute ein bisschen technokratisch erklären.
Zunächst aber möchten wir auf unsere Zusatzinhalte hinweisen. Wenn ihr diese abonniert, dann unterstützt ihr damit zugleich auch unseren Podcast. Und zwar ist das ganz einfach möglich, wenn man ein Abo abschließen will, dann geht man entweder zu Steady oder zu Patreon. Beides findet man in der Beschreibung und dann kann man ab 3 € im Monat die Zusatzinhalte sich anhören. Zum Beispiel sprechen wir über Frau Jenny Treibel von Theodor Fontane und den Wohlstand für alle Literatur sprechen wir über viele weitere Klassiker und aktuelle Romane und ihren ökonomischen Gehalt.
Und jetzt ist kürzlich die neue Folge der Speak Easy Bar erschienen. Wir sprechen darüber, was unsere verrücktesten Konzerterlebnisse sind, denn ich war kürzlich bei Bob Dylan. Wir sprechen darüber, ob es sich lohnt, Klein- und Kleinstparteien zu wählen, über die Frage, warum die sozialistischen Staaten eigentlich ökonomisch so rückständig waren und vieles mehr.
Um China zu verstehen, müssen wir uns nochmal die Größe bewusst machen. China hat 1,4 Milliarden Einwohner. Die Provinzen Guangdong und Jiangsu sind wirtschaftlich so stark wie die 13. und 14. Wirtschaftsnation im Weltranking. Ja, also wenn das jetzt einzelne Länder wären, dann wären die da auf dem 13. oder 14. Platz. Sie haben ein höheres BIP als Mexiko oder Australien. Und wenn man jetzt sagen würde, man betrachtet die Provinzen Shandong, Zhejiang und Henan als eigene Nationen, dann wären die auch in der Top 20 der Weltwirtschaft. Zugleich muss man aber sagen, China ist kein einheitliches Land, sondern es gibt immense Unterschiede. Zum Beispiel gibt es Sprachbarrieren. Da gibt es allein 100 lokale Dialekte in China. Und das führt dazu, dass man sich gar nicht so leicht verständigen kann, da diese Dialekte doch sehr unterschiedlich sind. Das ist jetzt nicht wie ein Hesse trifft einen Pfälzer. Die haben zwar auch Unterschiede, haben aber nicht so große kommunikative Sorgen. Zudem ist auch klar, dass die Ungleichheit im Land sehr stark schwankt. Man sagt das ja schon immer über die USA. Und wenn man sich mal da den reichsten Staat ansieht, New York, dann ist dort das Pro-Kopf-BIP 2,3 mal höher als im ärmsten Staat Mississippi. Wenn man das jetzt in China sich ansieht, dann hat Peking oder Beijing das höchste Pro-Kopf-BIP, das ist 5-mal höher als zum Beispiel das der Provinz Gansu. Also diese Ungleichheit ist nicht zu vernachlässigen. Die Besiedlung ist auch sehr unterschiedlich. Wenn man das Land auf eine gewisse Art und Weise teilen würde, kommt man dahin, dass auf der einen Seite 94% der Chinesen leben und auf der anderen, noch größere als die Hälfte auf dem Teil, nur 6% der Bevölkerung. Und da kann man sich also vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, das zu organisieren.
Und die Lebenserwartung, da gibt es auch eine unglaubliche Diskrepanz. Also man kann sich das ja mal anschauen, in Regionen wie Qinghai oder Xinjiang hat man eine Lebenserwartung von 71 bzw. 72 Jahren. In Guangdong zum Beispiel liegt sie 10 Jahre höher. Das heißt also, auch was die Lebensqualität angeht, können wir schon mal sehen, gibt es da ein unglaubliches Auseinanderfallen innerhalb der Bevölkerung. Es gibt unter der Zentralregierung 38 Regierungseinheiten sowie zwei Sonderverwaltungszonen, also Hongkong und Macau. Und wenn wir jetzt auch die Städte mal uns angucken, also die größten Städte, dann ist es so, dass wenn man da Beijing, Shanghai, Shenzhen und Guangzhou zusammennimmt, man zusammengenommen bereits so viel Einwohner wie in Deutschland hat. Ja, also nur diese vier Städte.
Ja.
Auch die sonstige Entwicklung des Landes ist relativ rasant. Also vor nicht einmal 50 Jahren, 1978, gab es 77 Städte. Inzwischen sind es knapp 700 und davon haben wiederum 100 mehr als 1 Million Einwohner. Und in China werden 5-mal so viele Wohnungen gebaut wie in Europa und den USA zusammen pro Jahr.
Ja, die erreichen also die Ziele, die Clara Geiwitz sich gesetzt hat, locker. Also in Deutschland möchte man ja, so hat es die Bundesregierung zumindest sich einmal vorgenommen, 400.000 neue Wohnungen im Jahr haben und das erreicht man aber die ganze Zeit nicht. Man ist immer so bei 250.000. Wie wird jetzt in China regiert? Nun, es ist so, dass es zwischen der Partei und der Regierung eigentlich keinen wesentlichen Unterschied gibt, denn wir haben es mit einem Einparteienstaat zu tun. Dennoch gibt es innerhalb der Partei natürlich eine Pluralität, also da ist nicht alles nur auf Xi ausgerichtet und es gibt dort keine Diskussion oder so. Ganz im Gegenteil, natürlich findet so etwas statt, muss stattfinden, sonst wäre das auch in dieser Größe gar nicht regierbar. Zudem gibt es dann ja auch eine Unterteilung, nämlich einmal die Zentralregierung in Beijing und dann gibt es die schon erwähnten Provinzen und die haben nochmal Landkreise und die haben nochmal Gemeinden. Und diese Hierarchie ist ganz wichtig zu sehen, dass also zwar die Zentralregierung etwas vorgibt, aber die Provinzen, so werden wir noch sehen, auch eine gewisse Handlungsmacht haben. In seiner Studie How China Works schreibt Xiu Huan Lan Folgendes. Die Hauptstrukturen der Zentralregierung, das heißt Parteikomitees, Verwaltungsregierung, der Nationale Volkskongress und die politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes werden im Wesentlichen auf jeder Regierungsebene repliziert, wodurch die Ministerien und Kommissionen der Zentralregierung auch auf den unteren Regierungsebenen vertreten sind, mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen wie dem Außenministerium. Heißt, es werden also Replikanten angefertigt für die Provinzen. Das heißt, man hat also eine Gesamtstruktur, die man für China hat. Und dann hat man diese nochmal diese kleine Version, die kleinen Versionen davon in den Provinzen. Aber sicherlich brauchen Provinzen kein Außenministerium. Deshalb fällt das dann da weg.
Und du hast schon gesagt, man hat ein Land mit einer enormen Größe, das dementsprechend auch eine funktionierende Bürokratie braucht. Also die ist natürlich unabdingbar. Und China war tatsächlich historisch gesehen das erste Land mit einer hochspezialisierten und professionellen Bürokratie. Und damit sprechen wir wirklich davon, dass es seit vielen Jahrhunderten dort schon der Fall ist. Ja, also schon im dritten Jahrhundert vor Christus wurden in den Königreichen Menschen rekrutiert, die über eine hohe schulische Bildung verfügten und dann auch für diese administrativen Tätigkeiten besonders geeignet waren. Und das ist etwas, wobei man sich nicht einfach auf Blutlinien verließ, sondern tatsächlich auf Leistung setzte. Das heißt, man hat also hier eine Art Kontrapunkt zur Aristokratie gesetzt. Es gab hier bereits so etwas wie eine Meritokratie, so wie man das dann ja in den europäischen Ländern zum Beispiel sieht, dass sich das herausbildet erst so mit der Französischen Revolution. Also dass quasi die nicht mehr nur der Adel das Land regiert, sondern dass es wirklich eine Meritokratie gibt, dass es eine Bürokratie gibt, die sich bildet, wo dann nach Verdienst und Fähigkeiten das Regieren oder Verwalten des Staates organisiert wird. Und bis heute ist es so, dass diese Bürokraten ein sehr hohes Ansehen genießen, in der Regel hochqualifiziert sind. Und natürlich ist das Ganze erstmal recht hierarchisch. Also das ist sicherlich wenig überraschend. Bürokratische Systeme sind immer hierarchisch. Und da spielt es auch nicht unbedingt eine große Rolle, dass China keine Demokratie ist. Denn man kann es sich einfach generell kaum vorstellen, dass ein Land, das derart groß, derart divers ist, dass das nicht ohne eine relativ starke Hierarchie organisiert wäre. Ja, also wenn man irgendwie versucht, das auch halbwegs zentral insbesondere zu managen, dann ist das anders kaum denkbar. Und wahrscheinlich ist es sogar so, das würden manche sagen, dass es nicht trotz, sondern wegen der Tatsache, dass es nur diese eine Partei gibt, so gut funktioniert in der Planung. Da kann man jetzt viel Kritik dran haben, dass es undemokratisch ist, dass es zu wenig Binnenpluralität gibt etc. Aber erst einmal ist es so, dass man schon sagen kann, wenn die Partei, die regiert, es auch tatsächlich hinbekommt, gut zu planen, und danach sieht es in den letzten Jahrzehnten ja im Großen und Ganzen durchaus aus, dann kann das schon funktionieren. Und China plant ganz nach alter sozialistischer Manier mit 5-Jahresplänen. Der 14. Fünfjahresplan, der wird gerade bis ins Jahr 2025 umgesetzt. Und dabei spielt auch als wichtigste Kennziffer interessanterweise das BIP eine Rolle. Denn es ist ja nicht einfach nur ein Sozialismus. Ja, also offiziell ist es eine kommunistische Partei und alles. Aber es ist ja trotzdem in Wahrheit ein staatskapitalistisches System. Und deshalb spielt das BIP eine unglaublich große Rolle. Und wir erinnern uns, das BIP entsteht ja als Kennzahl vor dem Zweiten Weltkrieg und wird da dann zur wichtigsten Kennziffer für die kriegsführenden Länder, um vor allem auch die militärische Kraft messen zu können.
Und wir haben schon häufig über das BIP geredet und festgestellt, dass das große Problem ist, dass diese Zahl vieles andere nicht inkludiert oder völlig ignoriert, zum Beispiel Umweltprobleme. Und die gibt es selbstredend auch in China zuhauf. Smog, das große Thema der vergangenen 10, 15 Jahre, verschmutzte Flüsse, verunreinigtes Trinkwasser, all das ist in den Zahlen nicht zu finden. Und dadurch, dass man so eine starke Fokussierung auf das BIP hat und die einzelnen Provinzen auch quasi unter Druck setzt oder sie sich selbst unter Druck setzen, ein gewisses BIP zu erzielen, schauen sie dann auch gern einmal weg bei Umweltverschmutzung, weil sie ja dann immer auf ihre Zahl verweisen können, denn die zählt am Ende, dass sie 7,5 oder 8,5% Wirtschaftswachstum erreicht haben. Xiao Huan Lan schreibt in seiner Studie, die wirtschaftliche Entwicklung ist eines der Hauptziele der Regierung und der Staatsrat legt jedes Jahr ein nationales Ziel für das BIP-Wachstum fest, das auch an die lokalen Regierungen, zum Beispiel auf Provinzebene, weitergegeben wird. Dies wiederum wird als wichtiges Kriterium für die Bewertung der Leistung der lokalen Beamten herangezogen. Die Wachstumsziele der meisten Provinzen sind in der Regel höher angesetzt als das zentrale Ziel. Ebenso sind die Wachstumsziele der Städte und Präfekturen in der Regel höher als das Ziel der Provinzen. Das heißt also, man gibt ein allgemeines Ziel heraus. Man sagt beispielsweise im Jahr 2014, man will um 7,5% als gesamte Volkswirtschaft wachsen. Aber die Provinzen bekommen dann höhere Ziele gesteckt. Einmal natürlich, um Anreize zu setzen. Zum anderen aber auch, weil man schon weiß, manche werden sie nicht erreichen oder es gibt diese große Heterogenität, diese Ungleichheit. Also muss man da versuchen, das so auszutarieren, dass man doch auf die 7,5% dann kommt. Und es ist aber auch den lokalen Regierungen ein Anliegen, sich mit einer höheren Zahl hervorzutun als die von Beijing für die gesamte Volkswirtschaft beschlossene. Das führt natürlich auch dazu, dass mitunter Zahlen aufgehübscht werden, wo man dann wieder Supervisoren einsetzt, die dann in die Provinzen reisen und kontrollieren, ob diese Zahlen, die da bekannt gegeben wurden, auch tatsächlich stimmen. Denn das alles zu erheben, ist sehr schwierig. Und das ist ja auch immer so, dass man vor diesen Wachstumszahlen, die veröffentlicht werden, im Westen etwas skeptisch gegenübersteht. Und ich glaube, diese Skepsis ist auch nicht so falsch, weil es einfach sehr schwierig ist, das alles tatsächlich zu erheben.
Ja, ich meine, das ist es sowieso immer natürlich. Also das gilt immer, dass all diese Wirtschaftsstatistiken natürlich auch immer nur Approximationen sind. Ja, also es wird niemals möglich sein, auf den Pfennig genau zu berechnen, was für ein BIP ein Land hat. Aber da ist natürlich der Anreiz nochmal besonders hoch, wenn man solche Strukturen hat, dass da tatsächlich auch gewisse Fälschungen angestellt werden.
Und was ich ja denke an unsere Arbeitslosenzahlen, was da auch rumgetrickst wird.
Ja, genau. Also solche Anreize werden natürlich dann auch gesetzt, dadurch, dass man einfach sagt, diese oder jene Kennziffer muss nun um jeden Preis erreicht werden und jetzt guckt mal selbst, wie ihr da hinkommt. Naja, vielleicht kommt man dann auch irgendwann doch nur noch durch die Trickserei dahin. Wer weiß. Und generell ist es ja bemerkenswert, wie selbstzweckhaft das BIP hier gedacht wird, ne? Also das ist ja so, das BIP selbst gibt ja relativ wenig Aufschluss darüber, wie gut es den Leuten in einem Land geht. Ne? Also das BIP heißt ja einfach nur, was ist der Wert dessen, was in der Volkswirtschaft hergestellt wurde, insgesamt. Aber die Frage, wie das Ganze verteilt ist, ist damit ja überhaupt nicht beantwortet. In China zum Beispiel ist es so, dass man ja wirklich ein Niedriglohnmodell sehr lange gewählt hat, was ja auch von Keynesianern oft kritisiert wurde, dass also das Wachstum des Landes dadurch beschleunigt wurde, dass man geringe Lohnsteigerungen ermöglicht hat für die arbeitende Klasse Chinas und das Geld stattdessen immer weiter reinvestiert hat, um immer weiter zu wachsen, um immer stärker und mächtiger zu werden. Und das ist, muss man halt eben festhalten, da muss man sehr vorsichtig sein. Also man sollte nicht glauben, nur weil das BIP-Wachstum hoch ist, vielleicht nicht ganz so hoch wie hier behauptet, aber immer noch relativ üppig, dass es unbedingt gleichbedeutend damit wäre, dass der Lebensstandard der Leute auch jedes Jahr einfach um, was weiß ich, 7,5% oder vielleicht sogar 9,7% in einigen Regionen wächst. Das bedeutet es nicht automatisch.
Das ist sehr gut, dass du das ansprichst, denn das ist ja etwas, was gerade in den letzten Jahren immer wieder Thema wurde. Es gibt zwar die obersten 10% und die erleben einen gleichzeitigen Aufstieg mit BIP-Wachstum, aber all die, die etwas darunter sind und sich den Aufstieg auch noch wünschen, merken, dass es stagniert oder sogar sich wieder zurückentwickelt oder dass man in der Stadt angekommen ist, aber dort eigentlich nicht bleiben kann, weil man nichts Entsprechendes findet, keinen Job findet und wieder zurück aufs Land soll. Das will man aber auf keinen Fall und lebt dann dort zu sehr widrigen Bedingungen im urbanen Raum. Und dass dieses Wohlstandsversprechen für alle, das da mal artikuliert wurde, nicht aufgegangen ist oder wie du jetzt eigentlich schön herausgestellt hast, gar nicht aufgehen konnte, wenn man sich so sehr auf das BIP konzentriert, das wird zunehmend ein Problem für China, für den, sagen wir es ruhig einmal, gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Das stimmt schon. Also das ist interessant, nur dass es natürlich keine Alternative gibt, weil eigentlich ist es ja eine sehr kapitalistische Form der Politik. Also es ist eben wirklich Staatskapitalismus, das heißt, das Wachstum der staatlichen Volkswirtschaft wird eben auf genau diese Weise durchgesetzt und es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, da gäbe es eine Alternative zu, sondern es sind ja bereits die Kommunisten, die das machen. Das heißt, die, die im Staat behaupten, wir sind die Kommunisten und wir führen China in den Kommunismus, die handeln schon so und eine liberale Alternative zum Beispiel dazu zu gründen, würde ja überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben. Also klar, man kann natürlich der KP sagen, ihr seid ja gar nicht wirklich kommunistisch, aber viel mehr Alternativen als das gibt's nicht. Aber gut, das vielleicht doch mal für ein anderes Mal ein ganz interessantes Thema, inwieweit nicht tatsächlich fast alle staatssozialistischen Länder auch in irgendeiner Form eher staatskapitalistische Länder waren. Jedenfalls haben wir jetzt diese Ziele. Und damit die wenigstens teilweise erfüllt werden, haben die lokalen Behörden verschiedene Möglichkeiten, das Wachstum zu steigern. Shao Wanlan erklärt, für große Unternehmen bieten die lokalen Behörden oft zusätzliche Unterstützung bei der Finanzierung. So können zum Beispiel von der Regierung beauftragte Investmentfirmen Anteilseigner werden. Lokale Staatsunternehmen können gemeinsame Investitionen zusagen und staatliche Banken können günstigen Zugang zu Kapital bieten. Lokale Regierungen bieten auch rechtliche und regulatorische Unterstützung für Unternehmen an, die in komplexen oder stark regulierten Branchen tätig sind. Und ein Zweig, der natürlich gerade auch aus Deutschland sehr argwöhnisch beäugt wird, das ist die chinesische Autoindustrie. Das ist ein Zweig, der ist stark reguliert und da müssen auch lange bürokratische Wege, die bis nach Beijing selbst führen, beschritten werden. Und die Unternehmen werden nicht alleine gelassen, sondern, wenn man so möchte, managen die lokalen Regierungen bereits mit. Also man hat hier wirklich ein Hand in Hand gehen von Staat und Privatwirtschaft, was man natürlich in Deutschland in gewisser Form auch hat. Ja. Also man denke an so ein Bundesland wie Niedersachsen oder generell an den Einfluss auch der Bundespolitik auf die Autoindustrie. Aber auch in China hat man diese Methode in den letzten Jahrzehnten gelernt und wahrscheinlich sogar noch deutlich weiter verfeinert, wenn man es sich derzeit anschaut.
Vielleicht kann ich noch gerade ein Wort sagen. BMW, der BMW-Chef hat sich gerade sehr aufgeregt darüber, dass jetzt diese Zölle von der EU verhängt werden auf chinesische E-Mobilität, weil ja auch sein Unternehmen darunter leidet und deutsche Konzerne auch in China produzieren und plötzlich dann selbst einen Zoll zahlen müssen. Das ist schon irre an sich. Aber wenn man das jetzt hier so mitbekommt, dass also diese Verflechtung ganz eng ist der Provinzen mit den Unternehmen, die dann auch so sich ausgestalten, diese Allianzen, dass die Bürokraten der Provinzen und Politiker der Provinzen bis nach Beijing hin versuchen, Dinge für die Unternehmen zu regeln, ja, dann kann man sich das jetzt nochmal besonders vorstellen, wenn so ein Affront kommt in Form von EU-Zöllen und dann noch entsprechende Außenpolitik gemacht wird, kann man sich gut vorstellen, wie jetzt da deutsche Werke zwar sind, die sich eigentlich ganz gut etabliert haben in China, aber da wieder irgendwelche Genehmigungen benötigt werden, denn sicherlich ist das ein sehr, sehr regulierter Markt und plötzlich werden da einfach mal Akten länger liegen gelassen oder so, wenn man sagt, ach nö, die benehmen sich aber gerade nicht. Also für die ist das doppelt schlimm, wenn so eine protektionistische Politik Einzug hält.
Ja, da gibt's ein paar Kollateralschäden auf allen Seiten. Da werden wir später wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, auf genau diese Politik von europäischer Seite aus. Und darüber hinaus versteht man natürlich auch in China mittlerweile den Katalog, den man so hat, wenn man das Wachstum ankurbeln will. Das sind einerseits so sehr direkte Eingriffe in den Markt, aber natürlich auch sowas wie Steuererleichterungen, Subventionen oder Sonderregeln, dass in manchen Regionen neu gegründete Firmen 3 Jahre lang keine Unternehmenssteuer zahlen oder auch Steuererleichterungen, und das klingt jetzt fast schon verrückt, Steuererleichterungen für hochqualifizierte Kräfte. Also die haben dann einen Steuerhöchstsatz von 45% und eine Steuererleichterung für hochqualifizierte Kräfte, das klingt ja wirklich verrückt, denn eigentlich würde man ja sagen, ja, die können ja eh schon gut verdienen, warum müssen die denn jetzt nochmal privilegiert werden?
Ja, aber die sind rar gesät, diese hochqualifizierten Kräfte, und wenn man sie haben will, muss man sie vielleicht mit irgendetwas locken. Das verstärkt selbstredend die Ungleichheit und die wächst ja in China in besorgniserregender Weise. Zugleich können solche Maßnahmen wirtschaftsfördernd sein im Sinne von BIP-Wachstum. Aber in Deutschland wäre das ziemlich undenkbar. Es gab ja jetzt den Vorschlag, ausländische hochspezialisierte Fachkräfte steuerlich zu begünstigen und sofort stellen sich da ganz, ganz verschiedene Politiker dagegen oder auch Journalisten stellen sich dagegen und man denkt sich, ja, ich verstehe das aus einem Gerechtigkeitsimpuls heraus. Zugleich fragt man sich aber, wie will man denn diese Leute bekommen, wenn man jetzt hochqualifizierte ITler haben will, die die Wahl haben, arbeite ich in Kalifornien oder in Paris oder gehe ich nach Deutschland, dann werden die sich das natürlich steuerlich gut überlegen. Wir haben ja selbst eine Debatte darüber, ob es diese sogenannte Arschhochprämie geben soll, also bei Langzeitarbeitslosen, dass die etwa 1000 Euro Anreiz bekommen. Und auch da stellen sich dann SPD-Politiker plötzlich dagegen, weil das wiederum nicht gerecht sei. Jetzt kann man sagen, ja, das ist auch ungerecht denen gegenüber, die arbeiten, wenn man mal so und gar nicht viel verdienen. Andererseits volkswirtschaftlich gesehen, möglichst viele Leute zum Arbeiten zu bringen, wäre ja tatsächlich wieder sinnvoll. Und diese Debatten gibt es dann zumindest nicht nach außen hin in China. Und deswegen kann man so etwas dann da leichter machen. Wir können jedenfalls feststellen, dass Privatwirtschaft Hand in Hand mit dem Staat geht. Und es gibt auch eigentlich nicht so ein Konkurrenzdenken im Sinne von, ja, alles, was der Staat übernimmt, das nimmt er ja der Privatwirtschaft weg, sondern das wird sehr eng zusammen gedacht. Und dass das erstmal erfolgreich war, kann man an einer Zahl besonders gut dokumentieren, nämlich an der Armutsquote. 1981 waren 84% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze und heute sind es nur noch etwa 10%. Die Zahlen gehen ein bisschen auseinander. Aber es ist erstaunlich, wie viel Menschen man aus der Armut gehoben hat. Wenngleich man auch sagen muss, ja, 10% sind also 140 Millionen Menschen noch unter der Armutsgrenze.
Ja, vor allem unter der Armutsgrenze von 1,25 Dollar pro Tag.
Also die ist das jetzt ist etwas angehoben dann inzwischen. Also das ist ja schon auch mit der Inflation angepasst. Ich glaube, da sind wir irgendwie dann bei 4,10 Euro oder sowas.
Ja, naja, es gibt, Jahren. Also die, Weltbank hat da so mehrere Poverty Lines. Ich weiß halt gar nicht, wo die unterste aktuell liegt. Ich dachte irgendwie 2,15 Dollar oder so, aber ist ja auch völlig wurscht. Also das ist also alles.
Es gibt viele sehr, sehr hundsmiserabel arme Wanderarbeiter in China.
Ja.
Zweimal so groß wie Deutschland wandert einfach durch China hin und her.
Und diese Zahlen sind auch deshalb interessant, weil das ja ein Hauptgrund ist für die Abnahme der globalen Armut schlechthin. Ja. Also es gibt ja so Leute wie Rainer Zittelmann, die dann immer sagen, ja, der freie Markt ist toll und das sieht man daran, dass Kapitalismus toll ist, dass in den letzten 35 Jahren seit Ende des sowjetischen Machtblocks und seit auch den Liberalisierungen in China quasi so und so viele Leute über diese willkürlich gesetzte Armutsgrenze gehoben wurden. Fakt ist aber, dass tatsächlich ein extremer Großteil dieser globalen Armutsabnahme nur durch China zustande gekommen ist. Das heißt, wenn man China außen vor lässt und wenn man dann darüber hinaus Ostasien außen vor lässt, sieht es sehr schlecht aus. Dann ist global eigentlich fast gar nichts passiert, was die Abnahme der globalen Armut anging. Das heißt also, nur dieser ist eine Land, was diesen sehr, sehr strengen Staatskapitalismus hat, der wirklich nichts mit einem Laissez-faire-Kapitalismus zu tun hat, wie ein Rainer Zittelmann den gerne hätte, sondern wo wirklich sehr, sehr viel staatliche Kontrolle ist. Also wenn man sich auch nur einen Mühe in diese Richtung bewegen würde, würde ja jemand wie Rainer Zittelmann sagen, das ist Kommunismus, das ist schrecklich, das ist Unfreiheit und so weiter und so fort. Aber hier nimmt er quasi China, um zu zeigen, wie doll die Marktwirtschaft ist, als Beispiel. So ganz Sinn ergeben tut das auch nicht.
Aber sag uns noch ein Wort zur Steuerreform, die war ja auch nicht unerheblich für dieses Wirtschaftswachstum.
Ja, und auch die liegt 30 Jahre her, interessanterweise. Das heißt, wir haben hier eine Steuerreform von 1994, die vor allem erstmal dazu beigetragen hat, das Steuersystem zu vereinheitlichen. Denn noch bis 1993 hatte allein die Mehrwertsteuer 21 verschiedene Stufen. Und das ist natürlich für alle, die da so sich privatwirtschaftlich betätigen, der reine Horror. Ja. Ja, also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie da die Steuererklärungen ausgesehen haben müssen und wie viele frustrierte, weinende Menschen da vor Computern gesessen haben müssen. Das änderte sich dann 1994. Und
vor allen Dingen haben sie nicht vor Computern gesessen.
Ja, 94 wird das wahrscheinlich eine Minderheit gewesen sein. Ja, das stimmt wohl. Und seitdem gibt es nur noch drei Stufen, nämlich 17, 13 und 6%. Es gibt ebenfalls endlich seitdem eine einheitliche Körperschaftssteuer. Und die indirekten Steuern werden tatsächlich die Hauptsäule des Steuersystems. Also nach der Reform machten die Einnahmen dieser Steuern, also Mehrwertsteuer, Gewerbesteuer, Konsumsteuer, den Hauptteil des Steueraufkommens aus. Das waren 68% im Jahr 1994. Und übrigens, das ist auch ein Grund, warum viele über die Ungleichheit in China kritisch sprechen. Also, dass man sagt, dass quasi die Verbrauchssteuern einen so großen Teil der Steuerlast ausmachen, ist auch eine schlechte Behandlung der arbeitenden Klasse gegenüber dem Kapital. Mhm.
Und man hat auch die Verteilungsregeln geändert, wer welche Einnahmen erhält. Also was bekommt die Zentralebene, was geht an die Provinzen. Das kann man natürlich jetzt nicht alles im Detail besprechen. Nur festzuhalten ist, dass China das dezentralste Fiskalsystem der Welt hat. Das heißt, diese einzelnen Provinzen haben eine große Steuerautonomie, die ist jetzt größer als beispielsweise in den Bundesländern oder auch hier in den Gemeinden gibt es ja zum Beispiel durch die Gewerbesteuer auch die Möglichkeit, Unterschiede zu machen, aber in China ist das ungleich größer. Die Zentralregierung wacht aber darüber, dass das Gesamtziel bei all dem auch im Vordergrund steht. Das heißt, man ist schon darauf bedacht, dass man jetzt nicht eine Region hat, die solche Vergünstigungen gibt, dass die anderen dadurch noch weiter zu leiden haben. Zumindest bemüht man sich darum. Wir haben ja in Deutschland auch sowas wie einen Länderfinanzausgleich. Aber daran können wir ja eigentlich auch sehen, dass man so ein bisschen was den anderen abgibt, aber die eigentliche Ungleichheit bleibt. Man versucht das in China ein bisschen stärker gegenzusteuern, versucht auch immer deutlich zu machen, dass ja eigentlich alle für das Gesamtziel BIP arbeiten, der Volkswirtschaft, aber natürlich gibt es da Rivalitäten, wie das in jedem Föderalismus der Fall ist. Weitere Einnahmen für die Provinzen liegen beim Bodennutzungsrecht. Dazu schreibt Gang Li in seiner Studie über die Besteuerung in China. In den letzten Jahren ist die Veräußerung des Bodennutzungsrechts die zur Hauptquelle der außerbudgetären Mittel bei den Lokalinstanzen geworden. Als Ergänzung der Budgetausgaben werden solche Einnahmen zum Teil für die öffentliche Verwaltung, Erziehung, Sozialangelegenheiten etc. verbraucht. Dennoch dienen sie auch der investitionsorientierten Entwicklungspolitik der Regierung. Das heißt, wer als Provinz ein bisschen mehr Geld haben will, kann dann Bodennutzungsrechte abgeben, verpachten und so siedelt man natürlich dann auch gleichzeitig die Privatwirtschaft an.
Was natürlich auch wiederum seine Kollateralschäden produziert. Wir haben schon mal über die Immobilienkrise in China gesprochen.
Ja.
Das ist also sehr stark auf diesen lokalen Ebenen immer diesen Drang dahin gibt, dass man möglichst viel Grund und Boden verpachtet, dadurch Einnahmen erzielt, möglichst viel dort gebaut wird, fernab der Frage, ob das eigentlich sinnvoll ist, ob irgendjemand diese Wohnungen gebrauchen kann. Also da finden dann auch gerade dadurch Fehlallokationen statt. Aber das ist erstmal grundsätzlich, wie es Pi mal Daumen funktioniert. Was dann jedenfalls in den ersten 20 Jahren nach der Steuerreform dazu geführt hat, dass sich die Staatseinnahmenquote verdoppelt hat. Tao Wang schreibt in seinem Buch Making Sense of China's Economy, das Finanzministerium formuliert und setzt den Haushalt um. Es hat keine Steuererhebungsbefugnis und seine Rolle bei der Entscheidungsfindung in der Finanzpolitik ist begrenzt. Es ist für die Ausarbeitung detaillierter politischer Maßnahmen verantwortlich, die mit den auf höherer Ebene getroffenen großen finanzpolitischen Entscheidungen übereinstimmen und kann das Tempo der Mittelverteilung und den Grad der Umsetzung der Politik bestimmen. Aufgrund des dezentralen Finanzsystems in China hat das Finanzministerium weniger Macht, als es den Anschein hat, da die lokalen Regierungen über eine starke finanzielle Autonomie verfügen und oft die wichtigsten Instanzen sind, wenn es um die Umsetzung der Politik der Zentralregierung geht, mit Ermessensspielraum.
Christian Lindner hätte es also schwer in China, er hätte nicht so eine Macht.
Ja, das hieße, er wäre deutlich abhängiger davon, was auf der lokalen Ebene stattfindet und wie hoch die Kooperationsbereitschaft oder auch die eigens gesteckten Ziele sind. Dennoch müssen sich natürlich die Regionen Anweisungen des Zentralkomitees halten. Also es wäre zum Beispiel natürlich ineffizient, wenn jede Region versuchen würde, Hersteller für E-Mobilität zu fördern. Plötzlich würden sich die Regionen untereinander Konkurrenz machen, was dann zu erheblichen Fehlallokationen führen würde.
Und zu solchen Fehlallokationen kommt es selbstredend immer wieder, aber die versucht man einzudämmen.
Und ganz kurz, wenn ich das mal sagen darf, wie sollte es auch anders sein?
Ja, klar.
Also ich glaube, es ist halt einfach klar, in jeder noch so gut organisierten Gesellschaft, egal ob das ein wirklich rigide geführter Sozialismus, Staatskapitalismus, ein liberaler Kapitalismus, also egal was für eine Form der Gesellschaft man hat, es kommt immer zu Ineffizienzen, zu Wissen, das nicht ordentlich vermittelt, aufgenommen, verstanden wird. Es kommt immer dazu, dass irgendwo Arbeit stattfindet, die nicht gebraucht wird, dass natürliche Ressourcen verschwendet werden. Das heißt, man kann immer natürlich auf diese Fälle blicken und sollte das auch sehr kritisch, wo dann zum Beispiel in einem Land wie China unzählige Wohnungen gebaut werden, was totaler Unsinn ist. Aber ich glaube, bis zu einem gewissen Grad, und da wäre die Frage, kann man diesen Grad vermindern, aber bis zu einem gewissen Grad wird es in so einer riesigen Gesellschaft immer zu solchen Ineffizienzen kommen.
Ja, das ist notwendigerweise so, zumal man nicht alles unter Kontrolle hat. Es gibt ja externe Einflüsse, zum Beispiel jetzt EU-Zölle. Und plötzlich muss man neu denken und hat auf eine Produktion gesetzt, die aber möglicherweise gar nicht abgesetzt werden kann. Und dann hat man das nicht in der Hand und dann hat man zwar eine Fehlallokation, aber die ist gar nicht selbst verschuldet. Nun ist China ein staatskapitalistisches Land, auch wenn sich die Partei immer noch kommunistisch nennt. Jedoch muss man auch hier sagen, die Privatisierung schreitet voran. 60-70% der chinesischen Wirtschaft sind in privaten Händen. Aber der Staat ist jetzt keineswegs so, dass er alles abgegeben hat. Die Hälfte der 500 größten Unternehmen gehören dem Staat. Das heißt also, es ist die Partei dann doch, die die richtungsweisenden Entscheidungen trifft. Denn bei den 500 größten Unternehmen kann man sich vorstellen, wie wichtig diese sind, zum Beispiel für Infrastruktur, für Mobilität. Und dass das also nicht eine Entscheidung ist, die der privaten Wirtschaft überlassen wird. Interessant ist es auch beim Bankensektor. Der ist viel stärker verstaatlicht. Die Rolle des freien Marktes ist zwar etwas größer geworden, aber der Einfluss der Banken, der ist hier entscheidend. Tao Wang erklärt, die Bedeutung des Marktes für die Kapitalallokation wuchs, als Chinas Geschäftsbanken gründete, um Unternehmen Kredite statt Zuschüsse zu gewähren, während die Zinssätze schrittweise liberalisiert wurden und der Geldmarkt, der Aktienmarkt und der Kreditmarkt wuchsen. Im Gegensatz zu den ersten Jahren der Reform wird ein Großteil der Kapitalallokation in China heute von den Marktkräften bestimmt. Das Bankensystem befindet sich jedoch nach wie vor überwiegend in staatlichem Besitz und die Regierung mischt sich in die geschäftlichen Entscheidungen der Banken ein.
Und wenn man sich jetzt die Eigentümerstruktur der Banken in China ansieht, dann fällt auf, dass knappe 40% der Banken dem Staat gehören, weitere 26% gehören ländlichen und urbanen Regionen, 9% machen dann die Policy Banks aus. Und dazu gehört zum Beispiel die China Development Bank, die man ein wenig mit der deutschen KfW, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, vergleichen kann. Jedoch mit dem Unterschied, dass die CDB eng an die Partei gebunden ist und gigantische Infrastrukturprojekte finanziert. Und auch hier sehen wir so einen großen Unterschied zur Politik des Westens im Verhältnis zu China. Im Westen ist es ja eigentlich so, dass man sagt, man will einen privaten Bankensektor haben, der die Wirtschaft stimuliert. Klar, es gibt die Zentralbank, die über die Leitzinssätze entscheidet und die dann entscheidet, zu welchen Bedingungen Kredit an private Banken gegeben wird. Aber im Großen und Ganzen sind es die privaten Banken, die die Geschäftsentscheidungen treffen, die auch oftmals sinnlose Geschäfte befördern, die dann aber vielleicht für die einzelne Bank trotzdem einen guten Profit bringen, auch wenn da wenig gesellschaftlicher Nutzen draus erwächst. Ich meine, man denke nur an Aaron Saar, der ja auch viel dazu gearbeitet hat, zu diesem Problem, dass zum Beispiel auch in den letzten Jahrzehnten sehr viel von den neu geschaffenen Geldmengen überhaupt nicht dazu eingesetzt wurde, neue Sachwerte zu schaffen, sondern dass eigentlich nur bereits bestehende Vermögen und Sachwerte aufgekauft wurden damit und so eine Vermögenspreisblase dadurch angetrieben wurde, dass aber wenig Neues geschaffen wurde. Und das ist dann natürlich in China anders, wo der Staat deutlich stärker dirigierend eingreift und lenkt und sich stärker einmischt. Ich meine, das könnte man im Westen auch haben. Klar, man könnte auch die staatlichen Banken wie die Zentralbanken oder die Banken wie die KfW, die könnte man ja auch mit neuen Aufgaben versehen. Das könnte man machen, wenn man wollte, aber man will das anscheinend nicht. Und hier ist es dann so, ein Großteil der Banken sind halt die Privatbanken, die müssen über Profitabilität nachdenken und was dann langfristig gesamtgesellschaftlich sinnvoll ist, das fällt dann immer so ein bisschen hinten über.
Um das nochmal ganz konkret zu machen, ich kann auf die Bank gehen, wenn ich jetzt vermögend wäre und sagen, ich brauche dringend einen Kredit, denn ich mache jetzt ein neues Spekulationsgeschäft, shorte irgendetwas, brauche da jetzt mal schnell Liquidität. Und wenn die Bank sieht, dass ich das schon gut gemacht habe und auch was im Hintergrund da ist, dann bekomme ich einen Kredit dafür. Das hilft natürlich nicht dem BIP, hilft im Ganzen nicht der Volkswirtschaft, schafft keine Arbeitsplätze oder sonst irgendetwas. Aber für die Bank, die ja nur für sich schauen muss, ist das Risiko erträglich und stimmt die Profitabilität, ist das ein guter Deal, wenn es eine private Bank ist. Oder wenn ich zu einer privaten Bank gehe und sage, ich baue ein Luxushotel mit dem größten Swimmingpool Deutschlands. Davon haben auch nur dann die obersten 5% vielleicht was von. Aber die Bank wird mir den Kredit eher geben, als wenn ich sage, ich habe da so ein ganz innovatives Projekt für soziales Wohnen. Ja, und genau daran kann man es sehr gut sehen, warum diese private Kreditvergabe so problematisch ist. Und das ist gar nicht ein Vorwurf an die Banken. Die handeln ja so, wie sie handeln müssen. Nämlich, sie müssen Risiko minimieren und Profitabilität steigern. Aber das zeigt, dass die Gesamtstruktur sehr problematisch ist. Und damit sind wir auch bei diesem Punkt der Industriepolitik. Ja, China hat erkannt, eine gewisse Marktliberalisierung ist absolut sinnvoll, auch um Externalitäten zu verhindern, um effektiver gegen Korruption vorzugehen, dass nicht allen irgendetwas einfach zugeschustert wird, die in der Partei irgendein Ansehen genießen. Und es heißt ja auch nicht, wenn wir das jetzt hier so schildern, dass Chinas Wirtschaft reibungslos funktioniert. Ja, aber man kann sehen, also eine gewisse Liberalisierung war vonnöten, um ein solches Wachstum zu erreichen, was uns ja auch wieder zu einer Debatte verleiten könnte, jetzt darüber zu diskutieren, inwieweit generell ein bisschen Marktwirtschaft sein muss. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Interessant ist ja auch, dass manches grandios nicht funktioniert. Wir haben schon häufig hier im Podcast über die chinesische Immobilienblase gesprochen. Nur noch mal diese Zahl. Es gibt in China circa, man weiß es ja nicht genau, 65 Millionen leerstehende Wohnungen. Das heißt, man könnte einfach ganz Deutschland dort unterbringen, wenn man so will. Und wenn man das so hört und weiß, dass wir unsere 400.000 Wohnungen im Jahr nicht erreichen und die haben solche Überkapazitäten, sagt man sich, schade, dass wir uns über Temu keine Wohnungen schicken lassen können. Dann wäre hier vieles leichter. Aber vielleicht sprechen wir noch über die Photovoltaikproduktion kurz. Die hat man ja 2010 dann als das industriestrategische Projekt identifiziert, das es zu verfolgen gilt. Und seitdem ist die Regierung ja eifrig dabei.
Und das ist ja auch ein interessanter historischer Zeitpunkt, ja, weil das kurz nach der Finanzkrise ist. Ja, die USA, Europa noch in der Krise. Und in China stellt man sich bereits die Frage, was ist in 10 Jahren wieder? Und ja, wo könnte man jetzt quasi einen neuen Markt schaffen, neu investieren, um einerseits aus der Krise, aus der kurzfristigen rauszukommen, aber auch um langfristig oben auf zu sein. Und das hat anscheinend ganz gut geklappt. Vor 2 Jahren, also 2022, deckte China 32% des Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen, wobei Solarenergie und Wind zusammen 14% ausmachten. Die installierte Photovoltaikleistung in China erreichte Ende 2023 dann über 600 Gigawatt und im Jahr 2023 wurden knapp 220 Gigawatt an neuen Photovoltaikanlagen zugebaut, was dann eben bedeutet, dass man gegenüber 2022 150% so viel Leistung hatte wie vorher. Und in Deutschland hat man insgesamt, nur um das mal in einen Vergleich zu setzen, insgesamt 83 Gigawatt. Blicken wir nun nach Pakistan. Das Land importierte in den ersten 6 Monaten des Jahres, also dieses Jahres, Solarmodule mit einer Leistung von 13 Gigawatt und ist damit das drittgrößte Ziel für chinesische Exporteure, berichtet Bloomberg. Und Adam Tu schreibt über China, bis 2035 könnten diese sauberen Energiequellen 65% der Stromerzeugung abdecken. Also wir haben hier ein unglaubliches Wachstum und auch ein sehr erfolgreiches Exportmodell. Das heißt also, wir haben dort die Energieerzeugung der Zukunft, die bereits in China sich immer stärker durchsetzt und die aber nicht einfach nur in China nutzbar gemacht wird, sondern die auch darüber hinaus zum Kassenschlager für das Ausland wird.
Ja, wenn Adam Tu sagt, China könnte so eine saubere Stromerzeugung 2035 zu 65% erreichen, dann ist das eine enorme Zahl, die ja sehr ausschlaggebend ist für uns alle hier, denn wir wissen ja, wir leben auf einer Welt und da gibt es dann, was Umweltverschmutzung anbelangt, keine Grenzen. CO2-Emissionen machen nicht vor Nationalstaaten Halt, sondern das betrifft uns alle. Und das lässt ja doch sehr viele Fragen uns stellen, nämlich wie ist denn das eigentlich, wenn wir jetzt gerade sehen, Staatskapitalismus in China sehr autoritär geführt, ohne Demokratie, ist also nicht unerfolgreich. Wie erfolgreich das am Ende sein wird, das können wir noch nicht sagen. Wir können jedenfalls mit Blick auf die Klimatransformation sagen, wir sind wahnsinnig darauf angewiesen, dass das funktioniert, denn sonst sind wir alle die Gelackmeierten. Ist da für dich, wenn du das so liest, überhaupt es denkbar, dass der Westen eine industriepolitische Wende in Gang setzt, die nach chinesischem Vorbild funktionieren können? Also ich meine jetzt nicht mit Autoritarismus, sondern dass man ähnliche Ziele erreichen könnte?
Es ist für mich unvorstellbar, einerseits aufgrund des Dogmatismus, der vorherrscht, Also, dass man quasi jetzt Politiker wie Christa Lindner hat, die sich da generell gegen sträuben. Und ich glaube, es wird dann eher die gegenteilige, habe ich den Eindruck, die gegenteilige Schiene versucht, nämlich, dass man so eine Beggar-Thy-Neighbor-Politik doch wieder macht. Ich meine, wir haben ja über diese Sanktionen gesprochen und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass man zum Beispiel jetzt in Europa, wo man beim Thema E-Mobilität ins Hintertreffen geraten ist, dass man dann einfach sagt, dann verbieten wir den hierhin zu exportieren. Also, dass man quasi versucht, obwohl das schlechter fürs Klima ist de facto, aber dass man trotzdem versucht, diesen Fortschritt, der in China bereits da ist, zu behindern global, damit das eigene schlechte Abschneiden, ja, ich weiß auch gar nicht, was verlangsamt wird. Man kann es ja nicht aufschieben. Also die Diskrepanz scheint ja wirklich so groß mittlerweile zu sein in diesem besonderen Markt, dass sich das jetzt auch nicht die Zeit zurückdrehen lässt oder dass man auch nicht sagen kann, hier wird ein Protektionismus für 10 Jahre gefahren, bis Europa wieder wettbewerbsfähig ist und dann wird wieder aufgemacht und dann guckt man mal, wie es läuft oder so. Ich glaube, das ist einfach eine total unkoordinierte Panikstrategie, die da jetzt stattfindet, ist so mein Eindruck, den ich davon habe. Und was ich so interessant finde, dass wir hatten, glaube ich, schon mal, aber ich glaube, das war in der Speak Easy Bar, so hinter der Paywall, ich glaube, wir hatten schon mal diskutiert, es gab mal in der Süddeutschen Zeitung so einen lustigen Artikel vor ein paar Monaten, wo ein Autor schrieb, man braucht diese Zölle gegen China. Und warum braucht man die? Weil das eine Planwirtschaft ist und deshalb sei das unfairer Wettbewerb. Und das ist natürlich zum Schreien, weil vor 30 Jahren hat man gesagt, ja, Planwirtschaft ist scheiße. Planwirtschaft heißt, das Auto ist dann der Trabi und der ist viel langsamer und aus Pappe und was weiß ich nicht alles. Da muss ja keiner Angst vor haben. Mittlerweile ist es genau gegenteilig. Mittlerweile behauptet man, es ist ja nicht wirklich eine Planwirtschaft, aber sagt man im Westen, das
mit
ist ja eine
starker
Planwirtschaft.
Planung, ja.
Genau, es ist aber schon mit stärkerer Planung als im Westen. Und jetzt ist es auf einmal ein Qualitätssiegel. Ja, jetzt sagt man, das macht uns Angst, diese Planwirtschaft. Weshalb ich übrigens auch skeptisch bin, ob deine Einschätzung, dass die Marktliberalisierung so sehr ausschlaggebend ist, da bin ich persönlich nicht sicher. Also wir können das gerne auch von anders verschieben, aber ich glaube tatsächlich, dass es generell einfach nicht den einen perfekten Mechanismus gibt, den man für alles anwenden kann, sondern ich glaube, dass sowohl Planwirtschaft als auch Marktwirtschaft sehr schlecht funktionieren kann. Und was wir jetzt ja gerade bei China erleben, ist, dass eine sehr erfolgreiche Marktwirtschaft, quasi eine geplante Marktwirtschaft, die sehr erfolgreich ist, trotzdem überhaupt nicht bedeutet, dass das, was eigentlich an Wohlstand möglich wäre, für die Bewohner des Landes ausgeschöpft wird. Und deshalb bin ich da skeptisch, ob das per se die sinnvollste Art und Weise ist, diese Wirtschaft, die jetzt so mächtig ist, weiter am Laufen zu halten. Aber das können wir gerne mal anders ausdiskutieren.
Noch ein Wort zu dieser neuen Verschiebung, die es da weltweit gibt. Wir haben eine Folge über die Dollar-Hegemonie gemacht und sagten auch, der Dollar wird erstmal bleiben und er ist sehr mächtig und kann Länder, vor allem Entwicklungsländer, in die Knie zwingen. Und selbst die Krisen sorgen dafür, dass der Dollar gestärkt wird. Selbst die Krisen in den USA stärken den Dollar. Ja, diese Dollar-Hegemonie gibt es. Aber wenn wir jetzt erleben, dass China so entscheidend dabei ist, die Klimatransformation zu schaffen und jetzt auch noch im hohen Maße exportiert, zum Beispiel nach Pakistan, wo man große Umweltprobleme hat und die spüren diese ja auch am eigenen Leib. Und man denkt dann noch an weitere sehr große Volkswirtschaften, zum Beispiel in Südamerika, mit denen China verbandelt ist. Und möglicherweise gibt es auch mehr Austausch mit Indien. Dann kann man sagen, ja, der Westen hat die Dollar-Hegemonie, aber China und die Partner Chinas haben die Emissionshegemonie. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man noch gar nicht so begriffen hat, wenn die quasi diese Emissionshegemonie ausspielen oder deutlich machen uns, dass wir davon abhängig sind, dass die weiterhin Photovoltaik produzieren und artig klimafreundliche 5-Jahrespläne aufsetzen.
Da dürfen wir gespannt sein, was dann passiert. Also ob diese Pistole auf die Brust funktioniert oder ob man am besten sagt, man riegelt sich weiter ab und guckt, dass man keine Klimaflüchtlinge reinlässt und ein bisschen Anpassung betreibt. Da dürfen wir mal gespannt sein. Also ich weiß schon, was du meinst. Man könnte hoffen, dass das irgendwie befriedend wirken könnte. Es kann aber leider natürlich auch das genaue Gegenteil annehmen.
Ja, jedenfalls kann man da nochmal so einen anderen so ein Machtungleichgewicht auch da sehen. Man hat nicht immer nur die Dollar-Hegemonie, sondern wir haben jetzt eigentlich auch so eine Emissionshegemonie. Wir wollen noch zum Schluss hinweisen auf Veranstaltungen. Am 17. Oktober bin ich an der Uni Frankfurt und stelle die provokante Frage, was, wenn wir noch gar nicht neoliberal genug sind? Und du, Ole, bist dann am 19. dort zu Gast.
Das ist korrekt. Ich bin auch im Rahmen derselben Tagung dort, also da geht es um die Neoliberalisierung der Universität, und ich wurde eingeladen aufgrund meines munteren Artikels, warum ich nicht für Deutschland in den Krieg ziehen möchte. Da haben die mich gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte mitzudiskutieren über das Thema Militarisierung der Universität. Das heißt, da bin ich dann am Samstag zu Gast, und dann sind wir ja auch noch bald, und auch darauf freuen wir uns sehr, gemeinsam in Mainz, denn dort werden wir unser Kinderbuch vorstellen. Das ist am, ich glaube, 23.
Und am 4. November diskutiere ich in Essen mit Dietmar Dart. Dazu findet man dann auch alles in der Beschreibung. Jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!